Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Jeske und heute bin ich im Gespräch mit Carmen Schöngraf. Carmen, es ist nur wenige Tage her, da hast du noch im Flugzeug gesessen, bist hier nach Berlin zurückgeflogen. Du kommst gerade aus Ruanda. Ruanda begeht ein sehr trauriges Jubiläum. Vor 30 Jahren gab es den schlimmen Völkermord der Hutus an den Tutsis. 1 Million Menschen sind dabei ermordet worden. Mit welchen Eindrücken kommst du aus dem Land wieder? 30 Jahre nach diesem schlimmen Geschehen, ist Ruanda ein Land, das immer noch unter diesem Trauma sehr leidet?
Danke, dass ich da sein darf. Und ja, Ruanda ist immer noch ein Land, das unter diesem Trauma sehr leidet. Es ist ein wunderschönes Land, das habe ich jetzt wieder gedacht. Ich durfte jetzt das 11. Mal dort sein innerhalb von 9 Jahren. Es ist sehr grün. Es wird nicht umsonst das Land der 1000 Hügel genannt. Es ist wunderschön und ist gleichzeitig zutiefst bedrückt. Die Menschen sind immer noch bedrückt. Es hat alles mit dem Genozid zu tun, früher oder später. Gleichzeitig ist das Land sehr, sehr vorbildlich, was den Wiederaufbau anbetrifft. Also 1994, nach Ende des Genozids im Juli, war es schon so Stunde Null. Das Land musste komplett wieder aufgebaut werden. Neben den Menschenleben, die es gekostet hat, wurde auch einfach viel zerstört. Häuser, Straßen, Brücken, Infrastruktur, das lag alles am Boden. Das kann man kaum noch sehen. Es sind viele Gelder da reingeflossen, es ist viel Anstrengung reingeflossen, es sind auch viele Überlegungen reingeflossen in den Wiederaufbau. Ruanda ist schön, es gilt nicht umsonst als die Schweiz Afrikas. Es ist sehr, sehr sauber. Es hat Glasfaserverbindungen, also schnelleres Internet als mancherorts in Deutschland. Und gleichzeitig noch viel Armut und viel Leid. Über 60% leiden immer noch an Mangelernährung. Es gibt immer noch eine hohe Analphabetenquote. Es gibt eine hohe Anzahl an Traumatisierten, besonders Frauen, die jetzt zwischen 40 und 70 sind, die stark mit den Nachfolgen zu kämpfen haben und die auch um das tägliche Brot kämpfen. In all dieser Ambivalenz und Zerrissenheit stellt sich dieses Land dar und stellte sich das auch mir jetzt wieder dar.
Wenn wir unser Interview ausstrahlen, Carmen, wird die dritte Kerze am Adventskranz brennen. Und ich hatte dich so im Vorfeld gefragt, Mensch, wie können wir da so ein bisschen die Brücke schlagen eigentlich zu dem, was in Ruanda geschieht? Nun ist der Adventskranz ja etwas, was sehr deutsche Tradition ist. Wenn Kerzen in Ruanda brennen, dann vermute ich mal, brennen sie in Erinnerung an die Menschen, die damals bei dem Genozid umgekommen sind.
Ja, auf jeden Fall. In den Memorials, und es gibt sehr, sehr viele übers ganze Land verteilt, es gibt mehr als 100 Gedenkstätten, da brennen Kerzen. Sie halten die Erinnerung an die Verstorbenen lebendig, an die geliebten Menschen, die man verloren hat, lebendig. Und sie sind schon so auch zu verstehen wie diese Ewigkeitslichter bei uns auf den Friedhöfen. Das gibt es.
Jetzt stellt sich vielleicht mancher unserer Hörer schon die Frage, Mensch, warum kennt sich diese Frau so gut in Ruanda aus? Carmen, du leitest die ORA Kinderhilfe, ein christliches Missionswerk. Ihr seid in Ruanda tätig. Was konkret macht ihr? Wie versucht ihr, den Menschen in dem Land zu helfen?
Genau, ich darf ORA Kinderhilfe International e.V. leiten. Wir sind insgesamt in 12 Ländern tätig, an 40 Projektstandorten in Afrika und Osteuropa. Und in Ruanda sind wir seit 2006 engagiert. Dort helfen wir in 9 Communities, wobei helfen gar nicht das richtige Wort ist. Wir unterstützen Menschen, damit sie tatsächlich eines Tages in Würde für sich selbst sorgen können. Das bedeutet, über Kindpatenschaften unterstützen wir besonders Mütter, aber auch gesamte Familien. Die eine Alleinerziehendenquote ist halt relativ hoch, weil eigentlich eine gesamte Männergeneration fehlt. Unterstützen wir Kinder mit Mahlzeiten, Schulmaterialien, medizinische Versorgung und gleichzeitig aber auch einkommensschaffende Maßnahmen für die Mütter und Eltern bzw. Großeltern. Manche Kinder wachsen auch bei den Großeltern auf, damit sie eigenständig und selbstständig leben können. Wir sind in 9 Communities, das heißt Dorfgemeinschaften, engagiert und sind ungefähr für 2500 Menschen am Tag tätig. Über die Jahre, wir sind ja da seit 2006, also jetzt sind es gut 18 Jahre, wir gehen jetzt fast ins 19. Jahr der Unterstützung, haben wir mehr als 10.000 Menschen helfen können. Und viele der Kinder, denen wir damals Hilfe haben angedeihen lassen, die tatsächlich ihre Schule beenden konnten, die dann studieren konnten, die leben auch heute eigenständig und schaffen wiederum, ihre Eltern zu versorgen.
Mhm. Carmen, im Vorfeld unseres Interviews hatten wir das Vorrecht, zusammen miteinander zu beten. Und mir ist besonders aufgefallen, du hattest im Gebet die starken Frauen Ruandas erwähnt. Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Was erlebst du für Persönlichkeiten dort in dem Land?
Sehr, sehr gerne. Dazu kann ich sehr viel sagen. Ich habe wunderschöne Frauen dort kennengelernt und ich meine wunderschön als etwas Innerliches. Diese ruandischen Frauen haben eine so leidgeprüfte, tief verankerte, zuweilen geistliche Schönheit, die mit Worten kaum auszudrücken ist. Das ist nicht eine Marketing-Schönheit, wie wir sie auf Plakaten finden oder in der Fernsehwerbung finden. Das ist eine Schönheit, wie sie wird, wenn tatsächlich, wie es die Bibel schreibt, der Töpfer uns als Ton formt. Das ist eine andere Art Schönheit. Die hat Narben, die hat Wunden, die hat auch zum Teil tiefe Narben im Gesicht. Als die Hutu auf die Tutsi mit den Macheten losgingen, war der Kopf bevorzugtes Ziel. Diese Frauen sind alles andere als marketingtechnisch schön oder als dem Schönheitsideal, von dem wir sonst so ausgehen. So sind sie nicht. Aber sie haben ein Strahlen ganz oft, weil sie verstanden haben, dass Gott sie dennoch im Leben haben will, dass sie über dieses unermessliche Leid, was ihnen widerfahren ist, und es ist wirklich sehr, sehr schlimm, sie haben Wunden, sie sind oft vergewaltigt worden, sie wurden als Zwangsehefrauen in Anführungszeichen für kurze Zeit bei den Hutus gehalten, sie sind mit HIV und AIDS infiziert. Viele von ihnen haben bis heute mit den tiefen Narben zu tun im Sinne einer Physiognomie. Also sie können nicht mehr so laufen durch die Verletzungen, die sie davon getragen haben. Sie können ihre Felder nicht mehr bestellen. Die Medikamente der gegen HIV und AIDS, die wirken wie eine Chemotherapie. Das heißt, die Frauen wirken zum Teil ausgezehrt, die können nicht mehr richtig essen. Die sind echt richtig dürr, manche. Und trotzdem strahlt in ihnen etwas, dass sie dem Leben zugewandt sind, dass Gott sie weiter segnen will, dass sie sich freuen auf die Ewigkeit. Die Ewigkeitsperspektive macht sehr viel aus, dass der Himmel genauso eine Realität ist wie hier unsere irdische Welt, dass sie da ihre Lieben wiedersehen, die sie bis heute vermissen, lässt sie strahlen. Die Gnade Gottes lässt sie strahlen und es lässt sie auch das Trauma hinter sich lassen. Natürlich ist in Einzelfällen das nicht bearbeitet. Jeder hat eine andere Bewältigungsstrategie. Manche der Frauen sprechen sehr freimütig darüber, weinen das auch immer wieder raus. Weinen hat ja auch etwas Tröstliches. Es hat ja auch hormonell etwas Beruhigendes. Wir kennen das aus dem Sprichwort, sich in den Schlaf weinen. Das hilft vielen Frauen, sich immer wieder zu erleichtern. Und dann gibt es andere Frauen, die sprechen überhaupt nicht darüber. Die möchten das in der Schublade lassen und dem Leben entgegenstreben. Und weder das eine noch das andere ist als schlecht oder unzureichend zu bewerten. Denn jede von diesen Frauen packt ihr Leben auf ihre Weise individuell wieder an und versucht, inneren Frieden zu halten, äußeren Frieden zu halten und am Ende gottgefällig zu leben. Und diese Frauen sind mir wirklich zum Vorbild geworden.
Du sprichst gerade schon so das Schlüsselwort an, wo wir drüber ins Gespräch gekommen sind, ob wir nicht dieses Interview führen wollen. Das war genau dieser Punkt Frieden. Inwieweit ist Frieden möglich in einem Land, wo vor 30 Jahren schlimmste Verbrechen passiert sind? Und inwieweit erlebst du das? Gehen die Menschen in Ruanda friedvoll miteinander um? Ist dieser Frieden wirklich an vielen Stellen eingekehrt, so wie du es schilderst? Oder sind es Einzelpersonen, von denen du das nur sagen kannst?
Das, was ich erlebe jetzt auch über die vielen Jahre, die ich da schon hinreisen darf, ist, es ist friedlich. Die Menschen gehen sehr, sehr höflich miteinander um, mit einer ganz hohen Wertschätzung. Ich kann ein Beispiel geben. Wenn du und ich jetzt hier beispielsweise im Gespräch sind, Oliver, und du fragst mich etwas, dann würde ich auf afrikanische, also ruandische Weise antworten. Danke, dass du mich das gefragt hast. Ich sehe dich als Mensch. Ich würde dir erstmal als Person Wertschätzung zukommen lassen, bevor ich überhaupt auf deine Frage antworte. Und das finde ich einen Schlüssel. Da können wir uns hier im globalen Norden einiges abschauen. Es bedeutet nämlich, den anderen erstmal als Mensch in den Blick zu nehmen. Und wenn das passiert, dann bin ich automatisch weniger feindselig oder weniger auf mein eigenes Interesse ausgerichtet und dann argumentiere ich auch anders, weil ich dann den anderen ja automatisch mehr stehen lasse. Und das begegnet mir ganz häufig. Die Menschen sind wertschätzend miteinander, sie lassen den anderen erst stehen. Das heißt nicht, dass sie nicht ihre eigenen Punkte adressieren, das passiert schon. Ich bin da auch in vielen lebendigen Diskussionen, man muss auch um Dinge ringen. Das finde ich gut und richtig, um das Beste für alle auch herauszuholen. Das ist auch in unserer Arbeit mit limitierten Ressourcen immer wieder wichtig. Aber der hohe Wertekontext, in den Sie das einbinden, nämlich den christlichen Wertekontext, der wirkt wie ein Handlauf, der für alle ja auch Stabilität bietet. Natürlich ist Ruanda jetzt auch politisch nicht so einfach. Also es ist ja eine Autokratie unter dem Präsidenten Paul Kagame. Ich sag mal so. Wenn man jetzt hoch individuell unterwegs sein möchte in einem Land, was autokratisch organisiert und strukturiert ist, dann bekommt man an seine Grenzen. Das ist nicht Demokratie mit seiner Vielfalt, wie wir es kennen. Gleichzeitig, und das höre ich immer wieder, das habe ich auch jetzt wieder gehört, als ich letzte Woche da war, herrscht, seit Paul Kagame da ist, Frieden. Und das ist den Menschen etwas wert. Wenn ich 59, 61, 72 auch schon Genozide hatte, die nicht so schlimm waren wie der 1994, der war ein Desaster, aber automatisch auch Leid in meine Familie bringt. Das heißt, es gibt ja bisher keine Generation seit den 1950er Jahren, die nicht Menschen betrauert und Opfer betrauert und nicht Verfolgung und Diskriminierung erlebt hat. Da ist der Frieden ganz anders etwas wert und gleichzeitig aber auch die Verpflichtung, die tatsächlich obligatorisch ist, zu leben, den eigenen Anteil daran, dass Frieden gehalten werden kann. Diese Verpflichtung spüren die Menschen stark und versuchen da ihr Bestes zuzugeben. Hutu und Tutsi als Bezeichnungen sind bis heute verboten oder sind schon seit 1994 verboten, dürfen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesagt werden. Der Claim politisch verordnet, aber tatsächlich auch in allen Gesellschaftsschichten einzeln angewandt ist, wir sind alle Ruander. Und da wirken ja die Dinge auch von außen nach innen. Je öfter ich mir das sage, desto mehr glaube ich das auch und so mehr kann ich dem auch leben und entsprechen. Und das ist, ich bewerte das als positiv. Äußere Ordnung für innere Ordnung hilft, sich menschenwürdig zu verhalten, sich friedlich zu verhalten und daran auch immer wieder erinnert zu werden, das im Einzelfall zu tun.
Müssen wir uns ja auch der historischen Tatsache bewusst sein, Ruanda war auch zur Zeit des Genozids ein zuallererst christlich geprägtes Land. Als ich mir das nochmal bewusst gemacht habe, hat mich das eigentlich nochmal so richtig erschüttert, weil man ja schnell, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen so im Hinterkopf hat, wo man sagt, naja, dann gibt es irgendwelche religiösen Verwerfungen und dann kommt es da zu diesen Übergriffen. Trotzdem, wenn ich dich richtig verstehe, Carmen, würdest du sagen, es ist auch gerade wieder die Botschaft des Evangeliums, der gegenseitigen Annahme, der Liebe, die dieses Land heute zu dem gemacht hat, was es im positiven Sinne ist. Wie passt das zusammen?
Sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Das passt auf den ersten Blick gar nicht zusammen. Ich sag mal so, das, was jetzt an Liebe und Nächstenliebe durch die Person Jesus deutlich mehr proklamiert wird, in richtiger Weise proklamiert wird, weil man sich damit auch mehr aufs Neue Testament stützt, wurde zur Zeit des Propagandakrieges seit den späten 50ern eben nicht getan. Also Ideologie in alle Richtungen ist schwierig, Fanatismus in alle Richtungen ist schwierig. Das endet immer in Maßlosigkeit, das zeigt uns die Geschichte. Da muss man nur zu den Kreuzzügen in Deutschland gucken. Das war auch christlich motiviert, aber auch jede politische Ideologie wie der Kommunismus hat sehr viel Leid hervorgebracht. Der Nationalsozialismus, da muss man keine Worte mehr drüber verlieren, hat ähnlich viel Leid hervorgebracht. Und die Hutus, die durch die belgische Kolonialmacht sehr, sehr unterstützt wurden, weil erst im Laufe des 20. Jahrhunderts die Tutsi die herrschende Klasse waren und die Hutus die unterdrückten. Und dann hat es sich mit der Unabhängigkeit ab 1961 ins Gegenteil verkehrt. Die wurden eben als höherwertig angesehen. Und wenn man, ich sag mal etwas flapsig, das Spiel spielt, manche sind gleicher als andere, dann endet das auch immer in Hass. Dann endet das in Überlegenheit, dann endet das in Willkür, dann endet das auch in Gönnerhaftigkeit zu dem Minderwertigen hinunter und dann endet das am Ende auch leider in der Inhumanisierung des Mitmenschen, wie es das in Ruanda passiert ist. Und wenn dann noch die Ideologie dazu kommt, die dann eben beschreibt, ich als Hutu bin höherwertig und das sehe ich von Gott gegeben an und bereinige jetzt sozusagen mein eigenes Land im Sinne des Wortes von dem Ungeziefer. Also Tutsis wurden auch als Kakerlaken bezeichnet.
Unmenschen quasi.
Unmenschen und Ratten und alles Mögliche an Beschimpfungen. Also sehr ähnlich wie die Inhumanisierung der Juden zu Zeiten des Nationalsozialismus. Wenn ich in diesem Mindset, also in diesen Denkstrukturen unterwegs bin, dann ist das nicht christlich, dann ist das vielleicht vermeintlich christlich, damit ich mich legitimisiere als herrschende Klasse, aber dann ist das ja nicht das, was Gott und Jesus in der Bibel wirklich sagen. Dann ist das eine Argumentationshilfe, um meine eigenen Gräueltaten zu rechtfertigen.
Und hilf mir jetzt nochmal zu verstehen, Carmen, warum gab es nicht die große Enttäuschung nach dem Genozid, dass man gesagt hat, naja, also der christliche Glaube hat uns jetzt vor all diesem Schlimmen nicht geschützt, sondern warum aus deiner Sicht kam es trotzdem dazu, dass man gesagt hat, hey, wir müssen uns hier eigentlich neu besinnen, wir müssen auf den eigentlichen Kern des Evangeliums dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und dass wir hier eigentlich zur Liebe aufgerufen sind, besinnen. Warum hat das trotzdem gefruchtet?
Ich kann natürlich nicht für 13 Millionen Ruander und Ruanderinnen sprechen. Ich kann es für unsere Projekte sagen und dem, dass wir da mehr als 10.000 Menschen unterstützt haben seit 2006. Aber was ich dazu sagen kann, ist, der Schlüssel ist die Vergebung. Die Frauen und die Kinder und auch die Männer kamen in der Seelsorge oder auch in der Traumatherapie mit unseren Projektpartnern, die Ruanda sind und vor Ort leben und selber ihre Traumata im Genozid davongetragen haben, die kamen an einer Stelle nicht mehr weiter. Das heißt, das Besprechen des Widerfahrenen auf einer horizontalen Ebene hatte sein Ende. Irgendwann musste eine Vertikale rein, also eine Waagerechte und eine Senkrechte gibt zusammen ein Kreuz, das finde ich immer so schön. Irgendwann musste die Vertikale rein, weil Vergebung am Ende ein Geschenk ist. Also nicht im Sinne nur von Loslassen. Ich finde, das ist aber mein persönlicher Eindruck. Wir reden immer so viel, wir müssen Dinge loslassen. Loslassen ist für Menschen gegen den Greifreflex, seit wir ein Baby sind. Nein, wir müssen nicht Dinge loslassen, wir müssen Dinge weggeben. Wir müssen Dinge in die Hände eines anderen geben, damit wir wissen, dort sind sie aufgehoben, dort sind sie richtig und dort haben sie ihren Platz. Und die ruandischen Frauen haben mich gelehrt, dass sie ihr Leid, ihren Schmerz, ihr Weinen, ihre Narben, ihr HIV, ihr AIDS, ihre Armut, ihre Bildungsferne, die oft durch den Genozid unterbrochen wurden, die Schulbiografien, dass sie das in die Hände Gottes geben, indem sie das zum Kreuz bringen und dass sie da eine echte Erleichterung erfahren, im Sinne wirklich des Vergebens und Weggebens, nicht im Sinne von Versöhnung, sondern wirklich nur im Sinne von Weggeben und erleichtert, dann nach Hause zu gehen und Gnade erfahren zu haben, weil Jesus das in seinen Händen hält und durch den Heiligen Geist diese Frauen ganz viel, das ist so toll beim Heiligen Geist, das als Schwungmasse verwenden können, um dann trotzdem glücklich zu leben oder zumindest glücklicher zu leben. Und das geht nur mit einer geistlichen Komponente. Das habe ich sehr, sehr oft erfahren. Natürlich gibt es auch verbitterte Menschen in Ruanda. Mhm.
Kannst du das mal an so ein paar Beispielen, die du erlebt hast, mal deutlich machen? Wo erlebst du diesen Aufbruch, dieses Aufatmen, dieses Freiwerden? Wie wird das im konkreten Leben sichtbar?
Ja, und da schicke ich dir auch gerne noch das Foto im Nachgang. Ich kann das an einer Dame deutlich machen, die heißt Florence. Ihr Spitzname ist The Milk Lady. Die wohnt in Kabuga, das ist ein Vorort von Kigali, der ruandischen Hauptstadt. Diese Frau hat im Genozid mit ansehen müssen, wie ihr Ehemann ermordet wurde. Ihr jüngster Sohn war 2 Monate, ihr ältester Sohn war 1,5. Mit diesen 2 Söhnen, die sie zwischendurch verloren hat, hat sie am Ende des Genozids wieder zusammengefunden. Sie und ihre 2 Söhne haben also überlebt. Sie hat ihre gesamte restliche Familie verloren. Also Geschwister, Tanten, Onkel, Cousins. Afrika hat ja immer eine weitläufige Familie. Das hat die Frau so schwer traumatisiert, dass sie 3 Jahre nicht gesprochen hat. Sie hat sich auch nicht mehr gekleidet. Sie lag eigentlich schwer depressiv in ihrem Bett oder das, was man ein Bett nennt. War mehr so eine Lager auf dem Fußboden und stand auch nicht mehr auf. Sie hat ihre Söhne sich selbst überlassen und war überhaupt nicht lebensfähig, weil sie keinerlei Sinn mehr sah. Dann hat sie unseren Projektpartner kennengelernt und kam in eines unserer Projekte, eben das in Kabuga. Sie hat Seelsorge erfahren, sie hat Counseling erfahren, so nennen wir das. Sie hat nach und nach sich einer Selbsthilfegruppe angeschlossen. Das ist nicht nur eine Selbsthilfegruppe im Sinne dessen, wir teilen unser Leid, sondern auch, wir werden materiell unterstützt, wir werden zu einer Spargruppe zusammengeschlossen, aber wir sind als erstes Mal in einer hohen Verbindlichkeit zusammen, zu der wir uns freiwillig entschlossen haben, die bedeutet, dass wir im Alter füreinander einstehen. Und ich finde, diese Mischung aus Fordern und Fördern, also die Frau lebte ja dann nicht mehr nur für sich selbst, die konnte nicht den ganzen Tag ihr Leid beklagen, die musste auch ihren Selbsthilfegruppenmitgliedern Trost spenden. Das hat sie Schritt für Schritt ins Leben gebracht. Sie hat neu gelernt, sich zu kleiden, das erzählt sie immer wieder, ich habe sie letzte Woche getroffen. Sie hat neu gelernt, ihre Haare zu frisieren, sehr wichtig in Afrika, Haare und das sind Statussymbol und Ausdruck von Weiblichkeit. Sie hat angefangen, tatsächlich wieder zu sprechen. Ihr Kehlkopf war so verkümmert, dass sie wirklich Logopädie brauchte. Sie hat angefangen, ihren Söhnen wieder eine Mutter zu sein. Die Kinder wurden mit Schulmaterial unterstützt. Ihr wurden Ziegen geschenkt. Und sie hat einen Milchladen, da kommt die Milk Lady her, eröffnet. Das ist wie eine kleine Milchbar, muss man sich das vorstellen. Da gehen Menschen hin und kaufen Kuhmilch, aber die kaufen da auch Joghurt und Molke und diese Dinge. Kleine Küchlein bietet sie an, Samosas, das sind so herzhafte Teigtaschen, bietet sie an. Und das hat sie mitten in Kabuga im Zentrum ihres kleinen Dorfes gemacht, im Bewusstsein dessen, dass der Täter auf der anderen Straßenseite seinen täglichen Weg geht. Und das konnte sie nur aufgrund der Vergebung. Die sieht diesen Mann sehr, sehr oft, der ihren eigenen Ehemann getötet und ihre Familie ermordet hat. Das kann man nicht, wenn man nicht vergibt und das Leben als Gnade Gottes begriffen hat. Ich habe zutiefst Respekt vor dieser Frau. Die lebt heute glücklich, die lebt in Armut, also das würden wir in Deutschland schon noch als Armut bezeichnen. Und daran leidet sie auch immer mal wieder. Das nimmt aber nichts weg von diesem grundsätzlichen Glück. Also nicht im Sinne von Glück als zeitweiliges Gefühl oder als zeitweilige Emotion, wie wenn ich jetzt mal ein Weihnachtsgeschenk auspacke, dann fühle ich mich sehr glücklich, sondern im Sinne als es ist gut, wie es ist und ich freue mich, dass ich überlebt habe, dass Gott mich weiter im Leben hält. Mit diesem Leben bin ich im besten Sinne des Wortes verpflichtet, anderen auch Gutes zu tun und das hält mich mit Gott und den Mitmenschen verbunden und das kann ich als Glück vorbegreifen. Das, in diesem Zustand befindet sie sich.
Mhm. Faszinierend.
Sehr.
Und ich sage jetzt mal, in diese gesamte Situation, die du jetzt geschildert hast, also ich merke richtig, wie in mir drin da so ein Bild von dem Land und den Menschen entstanden ist in Ruanda, da geht ihr als Ora-Kinderhilfe hinein, habt schwerpunktmäßig, natürlich, es steht in eurem Namen, Kinder im Blick, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, sind es die Mütter, die ihr besonders unterstützt, damit die Kinder stark werden, ist das richtig?
Ja, in dieser Zweigleisigkeit. Im Mittelpunkt steht immer das Kind. Aber als Hilfswerk ersetzen wir ja keine Familie. Und das bilden wir uns auch nicht ein. Eine gute und starke Familie sorgt zu großen Teilen dafür, dass auch das Kind erstarkt werden kann. Und in dem Sinne unterstützen wir zum einen tatsächlich materiell über die Kindpatenschaften mit den Schulmaterialien, der medizinischen Versorgung. Wir zahlen für alle die Krankenversicherung. Wir gucken, dass wir Schulmahlzeiten ausgeben und schauen, dass das Kind alles hat, was es braucht, um gesund aufzuwachsen. Und gleichzeitig ermächtigen wir Mütter und Eltern mit den einkommensschaffenden Maßnahmen selber mehr und mehr Verantwortung und damit auch natürlich Versorgung für ihre eigenen Kinder zu übernehmen. Und das passiert durch Mikrokredite, durch die Spargruppen, durch Tierzuchten. Kühe sind etwas sehr Wichtiges, können wir vielleicht später noch drauf zurückkommen, aber auch durch Ziegen und viel auch durch Kaninchen und durch Hühner und dem, was die Frauen sonst sowieso tun möchten. Also wir kommen nicht mit Ideen von außen und sagen, ihr müsst jetzt das und das machen und dann verdient ihr Geld. Nein, wir verbessern Rahmenbedingungen für das, was die Menschen sowieso tun. Beispielsweise in Kabuga, wo auch die Milk Lady wohnt, das war ihr eigener Wunsch mit der Milkbar, gibt es auch eine Schneiderei, weil da Frauen nach dem Genozid sich auch in so einer kleinen Selbsthilfegruppe zusammengefunden haben. Das sind 5 Frauen und die waren alle Schneiderinnen. Also haben wir ihnen eine Schneiderei gegeben und ausgestattet. Und die verkaufen jetzt tolle Rucksäcke und Taschen und auch ganz viele andere Dinge und sind damit durch ihren sowieso gelernten Beruf in der Lage, ihr Einkommen selbst zu erwirtschaften. In anderen Gegenden ist das Farming, also Landwirtschaftsprojekte, und da entscheiden die auch selbst, baue ich Mais oder Bohnen oder Reis an. Das kommt auf die Bodenbeschaffenheit an und dem, was die Menschen an landwirtschaftlicher Expertise mitbringen. Da können wir nicht als Hilfswerk kommen und sagen, jetzt machst du mal das und das sei besser. Das machen wir nie. Aber es führt trotzdem immer dazu, dass Menschen in dem gestärkt werden, was sie sowieso tun, und dass sie wirtschaftlich auf die Beine kommt.
Und ihr macht es in erster Linie als Hilfe zur Selbsthilfe. Du sagtest eben gerade schon, du würdest da gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Stichwort Mikrokredite, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Element. Wie funktioniert das? Ihr tretet da ja nicht als Bank auf, die, ich sag mal, hinterher den großen Reibach mit Zinsen macht, vermute ich mal.
Nein, das ist überhaupt nicht verzinst. Danke für die Klarstellung. Das muss ich noch mal genauer ausführen. Es gibt 2 verschiedene Modelle. Ich fange mal mit den Mikrokrediten an. Je nachdem, was uns möglich ist, an Spenden einzunehmen, durch liebe Menschen, die Ora Kinderhilfe unterstützen, können wir eine gewisse Summe an Mikrokrediten gewährleisten. Und das wird Menschen angeboten, also den Erwachsenen angeboten, innerhalb der neuen Communities, die wir unterstützen. Ich mache mal ein Beispiel. Da ist eine Frau, die heißt in der Tat Mary, die kenne ich schon seit einigen Jahren, die hatte sich beworben für einen Mikrokredit, denn sie wollte ein Holzkohlegeschäft auf die Beine stellen. Und danach wird mit ihr, bevor sie das Geld bekommt, erarbeitet, wie soll das aussehen, wie viel Anschubfinanzierung braucht das, woher beziehst du die Holzkohle, was sind deine Vertriebswege in Anführungszeichen, also wo wirst du das verkaufen, zu welchem Preis und gibt es innerhalb des Umfeldes viele Konkurrenten, die auch alle Holzkohle verkaufen. Also so eine Art Businessplan entsteht. Gleichzeitig wird auch geschaut, kann sie überhaupt rechnen, weil wenn man was verkauft, dann sollte man zumindest mal die Grundrechenarten können, sonst ist ja Betrug Tür und Tür geöffnet. Insofern, das wird alles vorher gemacht. Also wir nennen das Business- und Life-Skill-Training. Und erst wenn das alles steht, dann bekommt sie die Summe. Das ist eine Anschubfinanzierung. Mary hat auch geschafft, sich damit das Holzkohlegeschäft aufzubauen. Und dann zahlt sie das peu à peu zurück. 1:1 mit 0% Zinsen. Und das, was sie zurückzahlt, steht dann wieder jemand anderem zur Verfügung, der das Geld wiederum ausleiht. Das sind Mikrokredite. Und Spargruppen sind nochmal etwas anders. Das ist ein Verbund von Frauen und Männern, aber mehr als 90% sind Frauen. Die treffen sich einmal die Woche und die sparen jede Woche einen bestimmten Betrag. Also der Durchschnitt liegt bei 500 ruandischen Francs. Das sind ungefähr 50 Cent, bisschen weniger. 40 Cent. Und das sparen sie über eine gewisse Anzahl Wochen an. Das, wie viele Wochen das sind, entscheidet jede Gruppe für sich selbst. Und dann darf ich das Vierfache oder das Sechsfache, auch das entscheidet jede Gruppe selbst, dessen ausleihen, also als Darlehen nehmen, als zinsfreies Darlehen dessen, was ich eingezahlt habe. Wenn wir ein kleines Beispiel, du, Oliver, zahlst jetzt 500 Franc jede Woche ein, das machst du über 5 Wochen, dann hast du 2500 Franc eingezahlt, dann darfst du das Vierfache als Darlehen nehmen für etwas, das du brauchst. Das ist nicht immer nur der Aufbau eines Businesses, das ist auch manchmal stumpf eine Zahnarztbehandlung, weil die halt bezahlt werden muss. Dann bekommst du praktisch 2500 mal 5 sind also 7500 ruandische Franc, bekommst du dann ausgezahlt. Und 2 Bürgen aus deiner Gruppe gewährleisten, dass du das auch zurückbezahlst. Und wenn du das nicht kannst, dann zahlen sie das zurück. Und so geht das innerhalb dieser Gruppe mit dem Ausleihen des Geldes fluktuierend kreisartig.
Man könnte fast sagen, so eine Art genossenschaftlicher Bankgedanke eigentlich.
Ja, ja, genau. Es ist eine Art Genossenschaft. Wir geben die Anschubfinanzierungen als Ora Kinderhilfe rein und starten somit kleine Wirtschaftskreislaufe, die eben auch in diesem Prinzip fördern und fordern funktionieren. Wir setzen die Rahmenbedingungen, aber wir geben keine Hilfe, wir geben Möglichkeiten.
Ich habe, als ich mich vorher über eure Arbeit in Ruanda informiert habe, auch gelesen, dass das Angebot von Seelsorge und Therapie auch zu dem gehört, was ihr mitfördert. Wie ist das in der Generation der Kinder, für die ihr heute da seid? Inwieweit ist das noch ein großes Thema, was, Schlimmes in ihrer Eltern, teilweise wahrscheinlich auch schon Großelterngeneration geschehen ist?
Es ist ein sehr schlimmes Thema. Es hat zulaufenden Bedarf. Von außen sieht man das nicht. Die Ruander, besonders in Kigali, und die Ruanderinnen, die wirken sehr beschäftigt, die gehen ihren Tätigkeiten nach, die versuchen ihr Leben in guter Weise zu leben. Die gelten als sehr fleißig, auch als sehr ordentlich, weil ja jegliche Art Schmutz ist ja auch auf der Straße verboten. Insofern ist Ordnung ein hohes Prinzip. Das lässt sich von außen schwer erkennen. Dennoch nach innen gibt es ein hohes intergenerationales Trauma. Die Kinder sind arg verletzt. Entweder weil ihre Mütter zu viel gesprochen haben oder weil sie zu wenig über das Erlittene gesprochen haben, teilweise weil die Traumata der Mütter so schlimm sind, dass die Kinder so stark selber darunter leiden mussten. Also der April, da am 6. April, in der Nacht vom 6. zum 7. April startete ja der Völkermord. Der April ist also bis heute ein ganz schlimmer Monat. Da kommen die ganzen Traumata zurück. Das bedeutet, Opfer werden gewalttätig und sind das dann natürlich früher in der Erziehung auch gegen die Kinder geworden. Mütter werden depressiv und stehen nicht mehr auf und kochen kein Essen mehr für die Kinder. Ist also das Gefühl dieses stetigen Hungers im Sinne eines inneren Hungers auch vorhanden. Mütter werden abweisend, Väter sind betrunken. Das sind ja alles Dinge, die in der Erziehung Folgen verursachen bei Erwachsenen. Das ist also eine zutiefst auch verwundete Generation. Die sind ja heute um die 30 und um die 25, weil man ja nicht, also nach 95 ging ja das Leben nicht nahtlos weiter. Ja? Kriegsgesellschaften, und das ist ja eine Art Krieg, die brauchen lange, um sich wieder aufzubauen und auch um sich innerlich wieder zu stabilisieren. Und das kann man sehr, sehr stark merken. Und ein weiterer großer Punkt, der eben auch Seelsorge braucht, weil es tatsächlich auf das Selbstbewusstsein negativ einwirkt, ist eben das Feststecken in Armut. Also wir sind als Kinderhilfswerk in der Lage, in der Glücklichen, dass wir die Kinder fördern bis zum Schulabschluss. Das heißt, bei uns enden die Kindpatenschaften nicht mit 18. Aber was macht man denn nach dem Highschool-Abschluss? Was macht man denn, wenn man nicht studieren kann, wenn man keine Ausbildung machen kann? Und da weiß man genau, das hat mit dem Genozid zu tun, weil er meinen Eltern alles genommen hat, weil alle Familie gestorben ist, weil unser Besitz zerstört wurde, weil durch das Traumata meine Eltern sich kaum mehr eine Existenz aufbauen konnten, die mir jetzt sozusagen die Zukunft dann auch verbauen. Das ist schlimm, das macht was mit Menschen. Das braucht Seelsorge und Traumata-Bearbeitung. Und das braucht Perspektiven, auch wirtschaftlich immer wieder.
Und aus deiner Sicht, die Seelsorge und Traumata-Verarbeitung, ist es ein Pflaster, ist es ein Tropfen auf den heißen Stein oder gibt es auch einzelne Berichte, von denen du weißt, vielleicht Persönlichkeiten, die du kennst, wo du sagst, ja, da geschieht im Einzelfall auch wirklich Großes, da kann Leben ganz neu beginnen? Da gibt es so etwas wie Heilung, seelische Heilung?
Ja, also ich freue mich über diese Frage. Denn natürlich retten wir nicht die ganze Welt. Die ist ja auch schon gerettet, auch wenn sie es noch nicht weiß. Ja, da können wir uns ja entspannt zurücklehnen als Christen. Aber was ich sagen kann, ist, die ganze Welt eines Kindes, die dürfen wir zu guten Teilen besser machen. Unser Motto als Ora Kinderhilfe ist ja nicht umsonst, wir verändern Kinderleben. Das machen wir tatsächlich. Ich denke an Aline aus Ruanda, die hat dank der Patenschaften, da hat sie den Beitrag sogar mit ihrer Schwester geteilt, die haben beide den Schulabschluss erlangt, die hat danach Verwaltungswissenschaften studiert, die hat dann viele Jahre in der öffentlichen Verwaltung in der Nähe von Kigali gearbeitet, ist jetzt zweifache Mutter und lebt selbstständig. So Geschichten dürfen wir hören. Und sie bildet gleichzeitig die Rentenversicherung für ihre beiden Eltern. Da haben beide Eltern den Genozid überlebt und versorgt die mit. Natürlich gibt es keine Rente in Ruanda, wie in vielen afrikanischen Staaten nicht. Und wenn, dann ist es nur Staatsbeamteten vorbehalten. Oder eine der Rwandan Daughters, das ist eine der Frauen, die durch eine Vergewaltigung gezeugt worden sind, die hat Betriebswirtschaft studiert und die hat jetzt auch einen Job. Da konnten wir das Studium dank eines Paten finanzieren. Der hat sich halt entschlossen, nicht nur die Schullaufbahn, sondern auch das Studium noch zu fördern. Die heißt Konsole. Genau, hat jetzt ihren 30. Geburtstag gefeiert, lebt in der Nähe von Nyanza und ist Betriebswirtin. Und sie lebt selbstständig. Ja, immer mal wieder gibt es diese Beispiele. Und ich sag mal so, mit zunehmendem Jahr, dass wir da tätig sind, auch immer flächendeckender. Also 10.000 Menschen inzwischen unterstützt zu haben, klingt wie ein Tropfen auf dem heißen Stein angesichts von 13 Millionen, sind aber mindestens mal zwei Dörfer in Ruanda. Und das kann ja eine Strahlkraft entwickeln. Ich denke da oft an dieses Lied, ich glaube, es ist von Manfred Siebald, ein Tropfen fällt in, wie heißt dieses Lied, Oliver?
Ins Wasser fällt ein Stein?
Ins Wasser fällt ein Stein, ja. Ins Wasser fällt ein Stein und zieht dann weite Kreise. So begreife ich unsere Arbeit, die wir tun dürfen.
Carmen.
Ja.
Wenn du dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum sitzt und mit deinem, ich sag jetzt mal, weiten Blick, den du durch deine Arbeit, ich behaupte mal durch deine Berufung hast, wofür bist du besonders dankbar, wenn du, sag ich mal, hier mitten in Deutschland, in Berlin, Weihnachten feierst und ich nehme mal an, das zusammen mit deiner Familie tun wirst?
Ja, ich feiere Weihnachten mit meiner Familie und in der Tat, du triffst da einen ganz wichtigen Punkt, Oliver. Ich sage immer, die Demut kommt in dem Job gratis. Ich bin für ganz viele Kleinigkeiten inzwischen dankbar. Ja, also Ruanda gilt zwar als die Schweiz Afrikas, aber in dem Gästehaus, in dem ich da jetzt wieder geschlafen habe, gab es dann halt 3 Tage kein Wasser aus der Wand. Ich bin zutiefst dankbar immer wieder, am meisten für warmes Wasser mit gleichbleibendem Wasserdruck aus der Wand. Das finde ich wirklich toll. Und die viele, viele Länder auf der Welt haben das nicht. Also morgens einfach den Hahn zu öffnen und da hat man warmes Wasser und kann duschen und muss nicht die Haare mit kaltem Wasser waschen. Ich habe lange Haare, das ist wirklich nicht lustig. Ich bin da empfindlich. Das finde ich toll. Diesen Überfluss, den wir haben, den sehe ich auch kritisch. Also natürlich bin ich dankbar für Essen und Trinken, aber dass so viel weggeschmissen wird, wo wir als Kinderhilfswerk so viel darum arbeiten, dass Menschen eine warme Mahlzeit oder eine vollwertige Mahlzeit bekommen, das fällt mir zunehmend schwerer, je länger ich in dieser Stelle beschäftigt bin. Das muss ich zugeben. Und Gemecker, das kann ich auch nicht so gut aushalten.
Ja. Da sind ja auch manchmal die Berliner durchaus ein bisschen berühmt für. Und diesen Gedanken lassen wir mal am Schluss unseres Gesprächs stehen. Carmen Schöngraf, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke für den Einblick in eure Arbeit bei der ORA Kinderhilfe. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich hoffe, Sie konnten den ein oder anderen wichtigen und inspirierenden Gedanken für sich auch mitnehmen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und schalten Sie doch einfach bei nächster Gelegenheit bei uns auch wieder ein. Auf Wiederhören.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. erfplus.